Hallo zusammen, hier ist Neuland, der Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Mein Name ist Leon Stäbe, schön, dass wir uns wieder hören. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe in einer Welt, die ganz sicher unberechenbarer geworden ist. Wir haben die geopolitischen Spannungen und wir haben ein weißes Haus, das alte Gewissheiten in Frage stellt. Was bedeutet das für die Cybersicherheit und für die Cyberabwehr bei uns in Europa und auch ganz konkret in Deutschland? Darum geht es heute. Ich spreche darüber mit Professor Christian Dörr, Leiter des Lehrstuhls Cybersecurity Enterprise Security am HPI, der Gastgeber der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit, und mit Dr. Martin C. Wolf, Strategieexperte und Vorstandsvorsitzender des Clausewitz-Netzwerks für strategische Studien. Einen schönen guten Tag zusammen.
Ja. Einen schönen guten Tag.
In den transatlantischen Beziehungen gibt es ja aktuell viele Unsicherheiten, alte Gewissheiten. In der Sicherheitsarchitektur werden da auch in Frage gestellt. Wie schaut ihr darauf, Christian? Was geht dir da durch den Kopf?
Ja, wir sind gerade an einer gewissen Zäsur geopolitisch. Es kommen sehr bedrückende Zeiten auf uns zu und wir haben nicht nur in der Verteidigungspolitik, auch in der Cybersicherheit schon viele Jahre nicht die Hausaufgaben gemacht, die uns eigentlich umtreiben sollten. Und da haben wir enorme Rückstände, die wir aufholen müssen. Und das ist genau meine Sorge. Wie bekommen wir jetzt unsere gemeinsamen Anstrengungen so mobilisiert, dass wir uns so sicher aufstellen, dass wir für die zukünftigen Zeiten gewappnet sind?
Was ist deine größte Sorge, Martin?
Sorge? Oh Gott. Erstmal Optimismus. Wir wollten immer digitale Souveränität, jetzt müssen wir. Das war verwirrt alle. Als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, waren die ganzen linken Gruppen irritiert, dass ein Konservativer oder Rechter dasselbe fordert wie sie. Wir haben natürlich eine Phase neuer Blockbildung und neuer wechselnder politischer Bündnisse. Und in dem Fall ist Europa das Schlusslicht. Vielleicht sind wir so ein bisschen wie 1780, als der Adel gesagt hat, komisch, dieser Pöbel da, jetzt wollen ja auch noch Rechte und mitreden. Und dasselbe erleben wir in den USA, dass eine technologiedominierte Szene mit im Weißen Haus herrscht, mitmacht, mitspielt, Rechte einfordert und wir in Europa immer noch als die beste und klügste Antwort die DSGVO hochhalten. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also insofern, Sorge würde ich nicht sagen, es ist inzwischen unübersehbar, was da alles ansteht.
Sind wir verwundbarer geworden in dieser Welt, wenn wir nicht wissen, wie zum Beispiel das Weiße Haus agiert?
Verwundbarer per se nicht. Die Situation ist ja die, eine Verwundbarkeit, die habe ich selbst und die wird durch andere Leute ausgenutzt. An diesen beiden Variablen hat sich eigentlich nichts verändert. Ich bin jetzt nicht unsicherer geworden, dadurch, dass die eine oder andere Entscheidung im Weißen Haus getroffen wird. Und die andere Seite hat sich nicht unbedingt verbessert, jetzt nur, weil entsprechende Politikentscheidungen dort getroffen werden. Man muss das natürlich in einem größeren Kontext einordnen, nämlich, was passiert hier gerade geopolitisch? Gerade kam das Thema Blockbildung auf. Wir spielen immer in bestimmten Allianzen. Cybersicherheit ist immer ein Teamsport weltweit. Und wenn natürlich diese Allianzen sich verändern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eine oder andere Seite eine bestimmte Aktion macht, natürlich größer geworden. Und was ist jetzt eigentlich passiert? Ich meine, Cyberangriff ist ja ein Aspekt, der hier wichtig ist. Wir reden aber auch über Thema Desinformation, den Informationsraum beherrschen. Wir reden über gezielte Manipulation und Sabotage, um einfach auch die Grenzen auszuprobieren, wo Reaktionen erfolgen werden. Deswegen geht es ja auch über das Thema hybride Angriffe, weil wir wollen ja nicht nur über Cyber alleine reden, das Thema ist ja viel größer. Und ich glaube, da hat sich eine Entwicklung in Gang gesetzt. Da ist die Gefährdungslage deutlich akuter geworden. Und das ist eine Konsequenz, aber nicht notwendigerweise ein Auslöser, das, was wir dort gesehen haben.
Du hast gesagt, Cyberabwehr ist Teamsport. Wenn es jetzt Berichte gibt, wonach der US-Verteidigungsminister offenbar angeordnet hat, alle Cyber-Einsätze gegen Russland auszusetzen, ist das etwas, was uns Sorgen machen muss? Müssen wir dann verstärkt irgendwie darauf reagieren? Was tun wir?
Na, erstmal nehmen wir die Frage zur Kenntnis. Das ist ja schon eine Innovation schlechtdings. Also wenn wir drei Schritte zurückgehen und einmal schauen, was gerade passiert ist. Da verkündet offen in der ganzen Welt eine globale Macht. Im Übrigen, wir hören jetzt mal auf, den anderen ständig anzugreifen. Wenn wir einmal die Rollen tauschen und sagen würden, China kündigt an, wir lassen jetzt mal für die nächsten 6 Monate alle Angriffe auf Europa ruhen. Da würden alle sich irgendwie die Stirn runzeln und fragen, Moment, wie? Es gibt laufende Angriffe, ganz offiziell hatten wir bisher nicht den Konsens, dass das alles heimlich stattfindet, wollten wir nicht, dass Cyber irgendwie unter der Oberfläche ist, dass wir nicht darüber reden. Also so nebenbei ist amtskundig geworden, dass die USA fortlaufend Russland angreifen. Und niemand wundert sich. Das ist doch erstaunlich. Es macht doch Spaß zuzugucken, wie diese Veränderungen plötzlich dazu führen, dass etwas, was rechtlich in Europa bestenfalls unmöglich ist, offiziell verkündet wurde und alle nicken und sagen, ja, ist so. Konkret bedeutet es, dass Druck von Russland weggenommen wird. Wenn einer der größten Mächte in diesem Feld ihre Ressourcen einmal, wenn es wirklich stimmen sollte, abzieht oder zumindest innehält, heißt das, dass Russland als Akteur jetzt plötzlich sehr viel Freizeit hat. Und was die Russen mit ihrer Freizeit machen, konnten wir die letzten 15 Jahre gut studieren. Die kümmern sich um ihre Nachbarschaft. Und das sind die schlechten Nachrichten für uns. Das sind wir. Bisher hatten wir den Luxus, dass der größte Bulli auf dem Feld, das waren die USA, unser Verbündeter war. Der hat jetzt gesagt, nicht schlecht, machen wir auch weiterhin, aber ihr seid eigentlich groß genug, macht mal selbst. Und dass ihr die ganze Zeit von Russland da gecybert werdet, ist eigentlich euer Problem, nicht unsers. Also kümmert euch. Das gilt ja für alle anderen Bereiche der Sicherheit auch. Es ist nicht so, dass Cybersicherheit jetzt ein besonders magisches oder heiliges oder einzelnes Feld ist. Es ist auch nicht so, dass der Begriff Sicherheit ein genuiner technischer Begriff ist, sondern Sicherheit ist ein normativer Begriff, ist ein politischer Begriff und erzwingt einen Blick auf die politischen Umstände. Und die politischen Umstände lauten, wir haben einen sehr aggressiven Nachbarn, der klargemacht hat, das alte Imperium kommt zurück, das sind wir, und ihr seid nicht in der Lage, euch zu wehren. Viel Glück.
Was ist denn jetzt konkret das Problem? Ist es diese Unsicherheit? Ist es vielleicht, dass wir Probleme mit der Hardware bekommen? Sind es mangelnde Informationen? Was ist aus deiner Perspektive das größte Problem?
Wir haben verschiedene Probleme auf den verschiedenen Spielfeldern. Ich würde noch nicht mal sagen, wir haben ein großes Problem. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass was Informationen betrifft, wir sicherlich nicht dieselben Zugänge haben, dieselben Möglichkeiten wie, wir haben gerade gesagt, konkret die Amerikaner. Wenn man mal guckt, die Anschläge, die vereitelt worden sind in den letzten Monaten und Jahren, war immer irgendwie ein Verweis auf ausländische Geheimdienste, die irgendwas gefunden haben. So, das heißt, für diese Community ist sicherlich Information ein großes Problem. Wenn wir generell über IT fragen, und das geht dann über die deutsche Wirtschaft, sind wir ganz massiv von anderen abhängig. Wenn wir über Cybersicherheitslösungen sprechen, sind wir ganz massiv von anderen abhängig. Das ist jetzt per se auch kein Problem, würde ich mal so sagen, weil wir können nicht alles selber machen. Das wäre eine absolute Hybris zu sagen, wir in Deutschland würden alles selber machen. Wir müssen diese Diskussion sowieso europäisch führen und selbst dann müssen wir uns die Frage stellen, ist es denn wirklich realistisch, dass wir alles in Europa machen? Und ich meine, Souveränität ist ja eigentlich nicht der Punkt, dass wir alles selber machen, sondern dass wir die Wahlmöglichkeit haben, dass es überhaupt Alternativen gibt. Und ich meine, Cybersicherheit ist und bleibt ein internationales Unterfangen. Da müssen wir jetzt auch die Realitäten anerkennen. Nehmen wir mal das Beispiel Verwundbarkeiten. Es wäre ja absurd zu sagen, jeder sucht für sich seine eigenen Verwundbarkeiten und hält sie nah bei der Brust, sondern wir möchten ja genau diesen Austausch. Wir möchten genau diese Interaktion. Und ich glaube, das ist das interessante Problem, was wir jetzt an dieser Stelle haben. Wir sind auf Kollaboration international angewiesen. Die wird sich auch auf der Arbeitsebene, denke ich, nicht groß verändern. Wir haben eine massive Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was kommen wird. Viele Aspekte sind wir auch regelmäßig überrascht von, was jetzt doch auf die Agenda gekommen ist. Wir haben es gerade gehört in dieser Frage, ach, wie Cyberangriffe ist jetzt auf einmal ein Punkt. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach andere Netzwerke, andere Koalitionen finden. Dieses Thema des Teilens, das ist zum Beispiel ein interessantes Problem. Verwundbarkeiten, jemand entdeckt sie, werden mit allen geteilt. Wir haben in Deutschland ein ganz massives Problem, zusammenzuarbeiten. Wir haben Informationen in unterschiedlichsten Aspekten, in der Gesellschaft, in der Industrie, aber irgendwie kommt es zu diesem Austausch nicht, den wir jetzt gerade besonders bräuchten. So, das heißt, nochmal zurück auf die Frage, was ist konkret das Problem? Es ist an verschiedenen Aspekten. Es ist eine technologische Möglichkeit, es sind Alternativen in Europa, es sind die Möglichkeiten, dort die gescheiten Akzente zu setzen. Wir haben Probleme natürlich, uns gegen diese besondere Bedrohungslage zu schützen. Und Es ist so vielschichtig und da müssen wir sicherlich in den nächsten Monaten im Nachgehen der SIKO die verschiedenen Aspekte mal auseinandernehmen und sehen, wo müssen wir jetzt eigentlich genau investieren? Was ist das Problem? Es geht erstmal um Erkenntnisgewinn, dass wir verstehen, womit befassen wir uns eigentlich? Und ich glaube, das verstehen wir in dieser Situation noch gar nicht so recht. Was hat sich in dieser Weltsituation eigentlich verändert? Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wir laufen immer noch rum und können noch nicht verstehen, was sich gerade in den letzten Monaten verändert hat.
Was hat sich verändert?
Oh, ich fürchte, es hat sich gar nichts verändert. Ich sehe das anders. Christian sagt, wir verstehen nicht, was Sache ist. Das ist teilweise richtig. Vor allem verstehen wir die USA nicht. Sind aber bisher mal davon ausgegangen, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Das ist so ein bisschen wie Briten und Amerikaner, wenn die sich unterhalten, glauben die auch, beide Englisch zu sprechen, alles gut. Wir profitierten sehr davon, dass es sowas wie Abschreckung gibt. Nicht nur gab, sondern gibt. Abschreckung heißt, wenn du mir weh tust, tue ich dir auch weh. Und zwar viel mehr, als du aushalten kannst. Und was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass die USA gesagt haben, ohne uns. Bedeutet konkret, das Sicherheitsbündnis, von dem wir unsere Sicherheit bezogen haben, also den Luxus, Sicherheit nicht einpreisen zu müssen, hat seine Abschreckung verloren. Das ist die NATO. Die NATO ist gegenwärtig nicht abschreckungsfähig. Sie sind vielleicht noch unberechenbar, weil Donald Trump als unberechenbar gilt, aber die Agenda, die er abspielt, ist auch gut bekannt. Das ist das Projekt 2025 der Heritage Foundation plus ein paar Verwandte. Es hat sich also nicht so viel verändert. Vielmehr sind wir aufgewacht. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Wake-up-Call. Ich meine, so häufig wie Europa schon geweckt wurde, das ist grenzt an einem Wunder, dass wir immer wieder einschlafen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass sich so viel verändert hat. Und es ist in meinen Augen auch erstmal nur zum kleinen Teil ein Verständnisproblem. Viel, viel mehr sind wir grundlegend rückständig, was unsere rechtlichen Normen betrifft. Die Technologie ist in Europa weltweit führend. Das ist toll, bewundern alle. Und dann wandern die ganzen Startups mit großer Freude woanders hin aus, weil es mehr Kapital, mehr Geschwindigkeit, weniger Regeln, weniger Hinderungsgründe gibt. Was wir feststellen ist, dass wir gerade versuchen, mit der Verwaltung des 20. Jahrhunderts die Technologie des 21. Jahrhunderts auf die Reihe zu kriegen. Und das merkt man ganz konkret darin, dass das nicht eingepreist ist, nirgends. Ich mache gerade viel mit Krankenhäusern. Krankenhäuser stellen fest, okay, wir haben nicht nur kein Geld, wir sind noch ein bevorzugtes Angriffsziel. Warum? Ja, weil es Angst macht. Das ist eine wunderschöne Definition von kritischer Infrastruktur. Kritis ist das, was mir, wenn es ausfällt, wirklich Angst und Sorge macht. Krankenhäuser sind deswegen beliebtes Angriffsziel. Wenn ich die kaputt mache, haben alle Angst. Wenn ich also einen Nachbarn habe, der auf Destabilisierung setzt, dann sind Krankenhäuser, Wasserversorgung und so weiter gute Kandidaten. Krankenhäuser haben bisher noch nie was auf Sicherheit gesetzt. Es gibt eine Anekdote, wie israelischer Austausch in Deutschland stattfand. Die kommen vorbei in die Charité. Erste Frage der Israelis, alles klar, zeigt euch mal eure Raketenabwehr. Macht klar, worum es geht. Und dann ist Cyber eine Dimension dessen, die hinzukommt und wo die Fähigkeit, das zu unterdrücken, bisher noch nicht mal auf der Agenda saß.
Aber genau das meine ich mit Verständnis, weil ich muss erstmal ein Verständnis der Situation haben, um zu sehen, wo habe ich denn Handlungsbedarf. Und ich glaube, da sind wir an vielen Stellen in Deutschland noch nicht. Also du hast das Thema Krankenhäuser angesprochen. Wir haben da einige Studien zu dem Thema gemacht. Wir haben auch einige Forschungsprojekte vom Bund und von der Europäischen Union. Und was wir da immer wieder sehen, ist, hey, in den Krankenhäusern ist das Bewusstsein für wir sind ein Ziel noch gar nicht angekommen. Wenn man sich den BKA-Lagebericht vor letztes Jahr anschaut, ist der Krankenhaussektor, der Gesundheitssektor eines der Top-Ziele geworden. Aber auf der anderen Seite, wenn man mit den Menschen vor Ort spricht, die Entscheidung treffen, ist diese Urgenz der Situation noch gar nicht angekommen. Also ich brauche erstmal ein Verständnis, wo stehe ich denn, wo möchte ich hin, um dann entsprechend den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, der fehlt uns an vielen Stellen noch in Deutschland. Gerade wir reden über Digitalisierung der Verwaltung. Ja? Wie viel Verwaltung haben wir denn schon digitalisiert? Wenn wir über Digitalisierung von Prozessen reden, haben wir die Cybersicherheit da mitgedacht und so weiter und so fort. Und ich glaube, da fehlt uns immer noch das Bewusstsein, wo wir eigentlich gerade stehen.
Ja, Esch. Also ja, ist so. Da fehlt was. Nur was genau fehlt, in meiner Meinung ist es nicht mal Bewusstsein. 1900 wurde das bürgerliche Gesetzbuch verabschiedet. Das war eine Innovation mit der Einheit des Deutschen Reiches, die neu entstanden ist. Alle denken dann sofort an Bismarck und so weiter. Heißt altes römisches Recht in seiner 10. Auflage neu rausgebracht. Jetzt haben wir so ein Ding, das heißt Internet und vermutlich geht das nicht wieder weg. Aber das einzige Rechtskonstrukt, was dem adäquat Rechnung trägt, in Europa zumindest, ist die DSGVO. Die ist genial. Die stellt fest, der Gegenstand ist grenzübergreifend, es ist ein Datenaustausch ohne Grenzen, stellt fest, wir können nicht unterscheiden zwischen Personen, natürlichen und juristischen, auch nicht zwischen Ländern. Also muss es für ganz Europa gelten, es muss strikt reguliert sein und so weiter. Und dann machen die Europäer das. Wir tun so, als ob das Internet wieder weggeht. Wenn das das Bewusstseinsproblem ist, dann haben wir noch andere Baustellen. Ich würde als Benchmark an den Tag legen, sagen, gut, lass uns mal schauen, wo sich die Rechtsnormen verändert haben. Wo tragen wir rechtlich dem Internet Rechnung? Wo tragen wir rechtlich den technologischen Möglichkeiten Rechnung? Und solange wir da nicht in Reichweite sind, brauche ich die anderen Sachen gar nicht mehr so. Brauche ich da nicht mehr.
Wir haben jetzt über Erkenntnisgewinn, über Analyse gesprochen. Mich würde schon auch interessieren, wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Also wie schaffen wir eine europäische digitale Souveränität gerade im Bereich Cyber?
Das ist sehr ambitioniert. Also wie schafft Kambodscha, weltweit führender Automobilzulieferer zu werden? Das ist ungefähr dieselbe Art von Fragestellung. Wir haben ja ein komplettes Ökosystem an infrastrukturellen, an technologischen, an logistischen Voraussetzungen, die erstmal fehlen. Es gibt die Schwarzgruppe, die sagt, super, es fehlt eine europäische Cloud, wir machen das mal, holt mal Bier. Und sie bauen dann die Hyperscaler nach. Ob das klappt, gucken wir mal, steht in den Sternen. Aber ich mache mir schon Sorgen, wenn ich sehe, dass diese Lust nachzumachen, wir machen es jetzt genauso wie die Amerikaner, ohne ein Verständnis dafür, was wir da eigentlich tun. Internet, Cyber heißt ja Komplexität. Und da stimme ich Christian fundamental zu. Diese Komplexität ist schlichtweg unverstanden. Wenn wir alles mit allem vernetzen, heißt es, dass wir völlig andere Fragestellungen haben. Für einen Angreifer ganz toll. Dann ist das Internet of Things ein Internet of Targets. Ich spare mir Wege, auch Effizienzgewinne für Angreifer. Für die Verteidiger heißt das, irgendwas an dem Konzept offene Gesellschaft ist nicht kompatibel mit Sicherheit. Und das zu justieren, ich sehe die Diskussion noch nicht. Also der Wunsch, jetzt souverän zu werden, steht in akuter Diskrepanz zu der Tatsache, dass wir noch nicht mal wissen, wie dieses Internet-Ding in Europa mit 28 oder 27 Nationen funktionieren soll. Wenn wir dann noch die Komponente Abschreckung wegnehmen, also bisher war Cyber ja halbwegs zivilisiert, weil gesagt wurde, liebe Leute, ihr cybert uns, wir schießen euch weg. Artikel 5 der NATO greift, wenn ein Cyber-Inzident vorliegt. Israel hat das noch offensiver gemacht. Wir werden kinetisch antworten, wenn ihr uns technologisch angreift. Und im Übrigen, hier ist eine Liste der Orte, wo wir das bereits getan haben. Diese Konzepte fehlen ja in Europa. Also wieder als Maßstab. Nehmen wir einen Sicherheitsgedanken. Wir sagen, technologisch schwierig, ich stimme Christian dazu. Aber wenn was passiert ist und wir haben eine Forensik, der wir halbwegs vertrauen, so 80% sind gut genug, werden wir kinetisch antworten. Dann werden wir Raketen auf den Ort schießen, der uns angegriffen hat. Das ist nämlich ein Cyberangriff. Dann haben wir sowas wie Abschreckung, erhöht auch die Sicherheit. Wir hatten am Anfang gesagt, die Amerikaner haben ihre offensiven Operationen vermeintlich eingestellt. Okay, heißt, der Gegner, in dem Fall Russland, fürchtet weniger Abschreckung, fürchtet weniger Angriffe. Wie wollen wir das kompensieren? Also wäre der Maßstab, den wir aufbauen müssen, zu sagen, super, Amerikaner machen weniger. Wir machen hier eine Liste von Targets. Wenn ihr irgendwie falsch hustet im Sinne unserer europäischen Friedensordnung, werden wir darauf antworten. Und glaub mir, es wird wehtun.
Ist es zu ambitioniert zu glauben, dass Europa digital souverän werden kann in diesem Bereich? Und wenn ich euch beiden zuhöre, merke ich aber, wie komplex die Sache ist. Was also tun?
Also ich will das ganz mal positiv beantworten. Wir haben in Europa eine ganze Menge Dinge. Ja, wir haben bestimmte Technologien nicht, aber wir haben eine ganze Menge Dinge. Wenn ich mir zum Beispiel mal anschaue, wie viel wir in der Cybersicherheitsforschung in Deutschland erreichen, wenn ich auf die großen Konferenzen schaue, dann sind wir in Deutschland immer der Nummer zwei an den Top-Events mit unseren Beiträgen nach den USA. Das stimmt mich extrem hoffnungsvoll. Aber wenn ich mal gucke, wie viele Firmen gegründet werden in Deutschland, die dann wirklich zur Hochtechnologie aufsteigen, die internationale Marktführer werden, da kämpfen wir nicht ums Treppchen. Ich glaube, wir haben vieles, was wir anders zusammenfügen müssen, was wir anders denken müssen, was wir vielleicht auch in Europa gemeinsam diese Ressourcen besser heben können. Ich würde davon warnen, dass wir wirklich alles in Europa selbst machen müssen. Ja, und das sehen wir ja auch gerade in der Wehrtechnik so. Wir müssen nicht für alles ein europäisches Produkt haben. Vieles von dem, was wir sehen an Problemen, ist auch zu Teilen dadurch entstanden. Man muss halt einfach die Möglichkeiten haben, wenn es Bedarf dafür gibt, wenn wir die Fähigkeiten brauchen, dass wir sie entsprechend in relativ kurzer Zeit wieder bereitstellen können. Also insofern denke ich, müssen wir gucken, was wir mit den bestehenden Systemen machen können, mit den bestehenden Ressourcen, die eigentlich gar nicht so wenig verstreut sind.
Im konventionellen Bereich gab es ja den Begriff der Zeitenwende.
Oh Gott.
Martin winkt schon ab.
Hilfe.
Warum? Brauchen wir das nicht auch für die Cyberabwehr?
Ich habe ja die ganze Zeit die Rolle, hier immer wieder darauf hinzuweisen, Cyber ist erstmal nichts Besonderes. Die Magie des Feldes ist enorm, mich reizt das enorm und ich bin immer neidisch auf jeden Programmierer, der sich damit auseinandersetzt. Hacking als der kreative Umgang mit Technik, so wie die Naturforscher Englands 1800, die um die Welt gefahren sind und sich gefragt haben, gut, wenn das alles nicht Gott gemacht ist, welche Regeln können wir denn entdecken? So sind Cyberleute, so sind Hacker, die durch die technische Welt wandern und sich überlegen, du denkst, es ist eine Zahnbürste, aber eigentlich möchte ich Doom darauf spielen. So, das ist super und das findet in Europa statt, das können wir richtig gut. Jetzt kommt das zweite Wort hinzu, Sicherheit. Und Sicherheit ist ein politischer Begriff. Sicherheit ist nicht technisch und Sicherheit brauche ich immer dann, wenn es irgendwen gibt, der mich ärgern möchte. Das kann natürlich das Script-Kiddy sein, das kann der böse Nachbar sein, es kann auch der große böse Nachbar sein, der sagt, Länderüberfallen ist auf meiner Tagesordnung. Das wissen wir in Europa spätestens seit 2014. Die Ukraine spricht deswegen von dem zweiten Angriff auf die Ukraine 2022, der erste war 2014. Die russische Reform der Landstreitkräfte war 2009. Russland ist in Syrien unterwegs. Der gesamte Sahelgürtel, das waren mal alles europäische Verbündete vor 5 Jahren, sind jetzt alles ausnahmslos russische Verbündete. Das sind alles Sicherheitsbegriffe. Und wenn wir jetzt seit 2009, 2014, 2022 und dazwischen sind ja noch ein paar mehr Daten drin, wenn wir da reingucken, dann ist es nicht das Fehlen technischer Fähigkeiten oder Universitäten oder Konferenzen, sondern es ist ein kulturelles Ding. Akzeptieren wir, dass wir in einer Welt leben, die unsicherer geworden ist? Und wenn diese Grundakzeptanz fehlt, wenn wir jeden Morgen aufstehen und sagen, nö, ist noch immer alles gut gegangen, dann habe ich die Schwierigkeit nicht. Dann habe ich auch nicht den Leidensdruck, all diese Werkzeuge, die wir in Europa haben, zusammenzufügen und zu gucken, was können wir damit machen. Nun haben wir 2022 eine Zeitenwende gehabt. Ganz Europa hat gestaunt, die ganze Welt hat gestaunt, die Deutschen wieder. Und dann hat der Bundeskanzler ein Zeitenwändchen draus gemacht. Mit einer Verteidigungsministerin, die, keine Ahnung, ob die sich selbst ernst genommen hat, aber alle anderen haben es nicht getan. Jetzt haben wir die nächste Zeitenwende, das ist das Weiße Haus. Das Weiße Haus, gerade unter Donald Trump, macht das, was die USA seit 10, vielleicht sogar 15 Jahren ankündigen. Sie sagen, wir kümmern uns um Asien. Da ist unser Gegner. Wir geben die Fähigkeit auf, an 2 Orten der Welt gleichzeitig Krieg zu führen. Nochmal die Größenordnung klar machen. Zweiter Weltkrieg, Atlantik und Pazifik. Die USA sehen China an und sagen, das wird nicht mehr gut gehen. Wir machen nur noch Pazifik. Übrigens sind die Europäer so reich, so gut ausgestattet und so viele, das können sie alleine machen. Der polnische Präsident fragt, wie kann es sein, dass 500 Millionen Europäer, 300 Millionen Amerikaner bitten, sie vor 140 Millionen Russen zu schützen? Also diese kulturelle Nummer. Und da sehe ich noch nicht wirklich, dass sie angekommen ist.
Inwieweit ist diese Großwetterlage, die wir jetzt gerade besprochen haben, Thema auch auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit Ende Mai, Christian?
Ja, genau. Also diese Fragen ziehen sich eigentlich durch fast alle Programmpunkte wie ein roter Faden durch, weil wir brauchen genau diese Zeitenwende jetzt. Wir brauchen, dass die Änderung im Bewusstsein, also die ganzen Karten liegen auf dem Tisch, wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass wir in einer anderen Art und Weise weiterarbeiten müssen. Und wir sprechen zum einen über die geopolitischen Veränderungen, die jetzt daraus kommen und die Auswirkungen auf unsere Bedrohungslage. Wir sprechen aber auch auf die Bedrohungen auf unsere kritische Infrastruktur, durch Cyber- als auch hybride Angriffe, was natürlich ein riesiges Problem geworden ist. Wir sprechen über Desinformation, über Cyberkrieg, kam ja eben auf das Thema. Das müsste man jetzt auch mal anders denken möglicherweise. Wir müssen aber auch mal drüber reden, wie wir die verschiedenen Akteuren in Deutschland anders vernetzen, in Verbindung bringen, aufbauen, in Kontakt bringen, welche anderen Kompetenzen wir vielleicht auch brauchen, um dieser geänderten Zeitenlage, dieser geänderten Situation auch entsprechend Herr zu werden. Und dann müssen wir auch mal die Frage stellen zur Resilienz, weil Cyber, das durchzieht alle Lebensbereiche. Und wenn ich jetzt einen Angriff habe, dann wird das konkret das Leben eines jeden einzelnen Bürgers, eines jeden Unternehmens direkt beeinflussen. Und da kommen wir nur mit Resilienz gegen an. Und auch darüber werden wir sprechen, wie stellen wir uns so resilient auf, dass wir einfach genau diese andere Seite der Medaille sagen können. Ihr könnt uns angreifen, aber es wird uns nicht schaden, weil wir haben vorgesorgt. Da müssten wir eigentlich im Idealzustand hin.
Das heißt, es braucht diesen Austausch zu diesen Fragen.
Eine vernetzte Welt ohne Austausch ist schwierig. Der Austausch ist zwingend. Das Risiko dieser Konferenzen ist, dass man immer Holz in den Wald trägt. Es kommen die Leute hin, die bereits überzeugt sind. Das erkennt man daran, dass sie kommen, weil sie glauben, man muss etwas tun. Und sobald sie wieder nach Hause fahren, begegnen sie ihren alltäglichen Schwierigkeiten. Ich kenne wenige Veranstaltungen, die wirklich in der Hochwertigkeit nach vorne leisten wie die Potsdamer Cybersicherheitskonferenz. Aber ich kenne auch den Berliner Verwaltungsbetrieb. Was gerade hilft, ist, dass die ganzen Forschungsgelder aus den USA wegbrechen und die Universitäten sagen, Mensch, Drittmittel? Ja, dann machen wir auch Dual Use. Also offenkundig funktionieren diese Veränderungen auch. Einen gesellschaftlichen Konsens haben wir dazu aber noch nicht.
Ihr beiden wollt das auch etwas breiter anlegen, damit das nicht nur in der Konferenz bleibt. Soll es auch jetzt bald einen Podcast geben? Der Titel heißt Abgewehrt. Warum dieses Podcast-Projekt?
Ja, wir haben gerade über die Konferenz gesprochen. Da kommen wir für 2 Tage zusammen und reden mit den Fachexperten über die drängenden Themen. Wir haben einen Austausch fokussiert zu dem einen oder dem anderen Aspekt. Aber das Thema ist eigentlich zu wichtig und zu dynamisch, dass wir nur punktuell auf dieser oder vielen anderen Veranstaltungen drüber reden. Wie wir es gerade gehört haben, wir kommen zusammen, diskutieren den Austausch. 2 Dinge sind wichtig. Das Thema muss dauerhaft präsent bleiben. Es passieren zu viele Entwicklungen. Die Entwicklungen gehen so schnell, dass wir in einem kontinuierlichen Austausch bleiben müssen. So ein jährliches Format oder ein unterjährliches Format, das funktioniert schlichtweg nicht. Und wir müssen auch aus unserer Bubble raus. Wir müssen die gesamten Unternehmen Deutschland mitnehmen. Wir müssen die gesamte Bevölkerung mitnehmen. Und da haben wir verschiedene Angebote im Rahmen der Potsdamer Cybersicherheitskonferenz. Es ist ja eine ganze Cybersicherheitswoche, die wir machen. Aber dieser Podcast ist ein Element, das wir hier anbieten wollen, um einfach mal zu erzählen, was passiert hier eigentlich. Und in diesem Podcast kommen also Top-Experten zur Sprache, die uns einen Einblick geben, in was passiert da draußen eigentlich in diesem Cyberraum. Welche Fragen beschäftigen uns? Womit stehen wir uns gerüstet? Wie gut sind wir eigentlich? Damit wir genau diesen Realitätscheck bekommen und eine gesamtgesellschaftliche Veränderung bekommen. Also die Zeitenwende, die müssen wir wirklich schaffen. Und die Zeitenwende passiert nicht in einem Budget, die passiert in unseren Köpfen, die passiert in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und da müssen wir hinkommen.
Wer ist zu Gast im Podcast?
Na, hoffentlich die Leute, die das, was wir tun müssen, verantworten und dann so runterbrechen, dass es auch verständlich ist. Die Idee des Podcasts lautet ja Resilienz. Resilienz heißt im ersten Schritt, dass ich nicht in Panik gerate und dass nicht nur die weisen Eulen nach Athen tragen, sondern wir dieses Verhältnis durchbrechen. Wir wollen eine offene Gesellschaft behalten, also müssen wir einen Kompetenzaufbau in der Fläche und in der Breite hinkriegen. Die Expertisen sind da. Wenn ich einen Oberster Schatzwick nehme, der schreibt seit 1,5 Jahren eine Militärstrategie, die erste seit dem Zweiten Weltkrieg. Intellektuell genial, bedauerlicherweise ein großer Teil davon Verschlusssache. Also verschwindet es in Schubläden. Meine Erfahrung mit diesen Vorträgen ist, sobald man es den Leuten zeigt, fügen sie die einzelnen Puzzlestücke, die sie täglich aufschnappen, zu einem Gesamtbild zusammen und verändern ihr Verhalten. Dann kommen die anderen üblichen Verdächtigen. Natürlich wird die Präsidentin des BSIs eine Kandidatin sein, die man dazu befragen muss. Aber vielleicht auch mal ein Unternehmenslenker, der in seiner Größe mitunter mehr Hebel, mehr Wirkung, mehr Durchsetzungsvermögen hat, als so ein Verwaltungsleiter einer großen Behörde.
Vielen Dank für den Austausch. Ich glaube, wir haben gut herausgearbeitet, warum dieser Austausch jetzt dringend notwendig ist. Danke für die Zeit heute und für das Gespräch hier im Podcast. Heute waren zu Gast Dr. Martin C. Wolf,
Strategieexperte und Vorstandsvorsitzender des Clausewitz-Netzwerks für strategische Studien und Professor Christian Dörr, Leiter des Lehrstuhls Cybersecurity Enterprise Security am HPI und der Gastgeber der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke.
Und übrigens, diese Konferenz findet am 21. und 22. Mai statt und dafür kann man sich jetzt registrieren. Den Link zur Anmeldung gibt es in den Shownotes. Jetzt registrieren. Angesichts der vielen Herausforderungen lohnt sich das ganz sicher. Und natürlich auch noch dieser Hinweis, wir haben darüber gesprochen, den Podcast Abgewehrt gibt es ab sofort auf allen Podcast-Plattformen. Auch das kann ich nur empfehlen. Auch hier gibt es den Link in den Shownotes. Mein Name ist Leon Stäbe, ich sage danke fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.